Auch einen wunderschönen guten Morgen. Welch eine Gnade, in der wir stehen dürfen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Wir wollen unsere Bibeln öffnen. Wir sind in der fortlaufenden Betrachtung und wir lesen nochmal die Verse 1 bis 5. Kapitel 15, Verse 1 bis 5. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Schuldigkeit, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, das er baut. Denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Lasst uns nochmal stille werden. Lieber Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Auftrag. Wir danken dir, Herr, dass du nicht ein schweigender Gott bist, dass du dich uns offenbart hast durch dein Wort. Herr, dein Wort ist das Licht auf unserem Weg, ist wie ein Schatz und wir freuen uns darüber. Herr, und wir möchten demütig und bittend uns vor dir knien, Herr, zu deinen Füßen sitzen, wie Maria es tat, und zu lauschen, Herr, was du uns zu sagen hast. Herr, öffne unsere Augen, öffne unsere Herzen. Danke dir, Herr, für deine Gnade. Amen. Also hier bekommen wir einen ganz klaren Auftrag. Einen Auftrag, wie man dem Nächsten gefallen soll. Und zwar der Starke bekommt den Auftrag und der Auftrag beinhaltet einen großen Auftrag. Es ist ein vielfältiger Auftrag. Es ist nicht nur einfach nur eine Sache, die man beauftragt kriegt, sondern es ist eine Vielfalt. Und zwar, er fängt an und sagt, dass die Annahme des Schwachen, also wir aber die Starken, haben die Pflicht. Also wie leben wir das aus? Diese Stärke in einem Pflichtbewusstsein, in einer Schuldigkeit, die Gebrechen der Schwachen zu tragen. Also wir werden aufgefordert zu tragen. Das Nächste, wir werden aufgefordert zu tragen in diesem Pflichtbewusstsein und das nicht in einer Selbstgefälligkeit. Und das Vierte ist, wir werden aufgefordert zu tragen in all diesem, was er erwähnt hat, und dem Nächsten gefallen zum Guten, was er baut. Zum Guten, was er baut. Und da ist, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, es muss etwas Gutes sein, das er baut. Und wir haben gesehen, dass dieses Gute, was er baut, einzig und allein das Wort Gottes ist. Das hat die Fähigkeit zu erbauen. Warum? Wir konnten das feststellen anhand dessen, was gebaut wird. Und das ist das allererste und wichtigste zu verstehen, was gebaut wird, dass es uns bewusst wird, womit man bauen kann. Wenn du nicht weißt, was gebaut wird, dann weißt du auch nicht, womit gebaut wird. Und sobald das geklärt ist, was gebaut wird, weißt du, womit gebaut werden kann. Und da möchte ich euch bitten, nochmal Epheser 4 aufzuschlagen. Einfach nur kurz zur Wiederholung. Epheser 4. Und ich lese nochmal von Vers 11. Und er hat etliche als Aposteln gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes. Und dann zeigt er diese vier bis, ja, zur Erbauung des Leibes, bis da steht das Ziel vor uns und wir sehen, okay, so soll das am Ende werden. Das ist das Endprojekt. Das wird hier vor Augen gemalt. Und das erste bis heißt, bis wir alle zur Einheit des Glaubens gelangen. Hier geht es darum, der überliefernden Heilsglaube. Also hier geht es um die ganze Wahrheit des überliefernden Heilsglaubens. Das zweite bis ist bis zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und wir haben uns Kolosser geholt, weil es uns aufzeigt, was das bedeutet. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes, den Reichtum, Kolosser 1, den Reichtum und die Hoffnung, dass wir dadurch durch Christus haben. Kolosser 2, dass in Christus die Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Wenn du Christus hast, dann fehlt dir nichts mehr. Und das ist etwas, was Menschen hingebaut werden müssen, dass sie das verstehen und völlig begreifen. Und die nächsten zwei bis, die uns im Text aufgezeigt werden, die haben einen sichtbaren Charakter. Das wird nach außen sichtbar, wo die anderen zwei nicht so direkt sichtbar sind. Also die nächsten zwei bis wir alle zur vollkommenen Mannesreife gelangen. Hier geht es um Reife, von Kind zu einem Mann. Das nächste geht sogar weiter, bis wir alle zum Maß der vollen Größe des Christus gelangen. Und dann gibt er uns den Grund, warum das die Ziele sind, warum wir dahin blicken sollen, was aufgebaut werden soll. Der Grund ist in Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige sein und hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Leute, wir haben so viele Herausforderungen. Ein Kind Gottes in der heutigen Zeit steht in der größeren Herausforderung wie die Leute damals. Durch die Medien, in denen die wir genießen, haben wir eine dermaßen große Herausforderung. Du kannst überall hingehen, du kannst alles anklicken, du kannst überall Informationen herholen, du kannst dir Tausende von Predigten anhören. Und aus diesem Grund ist es umso wichtiger, hinzugehen, zu sagen, okay, ich muss mich vertiefen. Das muss klar sein, weil der Sturm so groß ist von außen. Damit wir nicht mehr Unmündige sein. Das ist der erste Grund. Und diese Gründe sind ebenfalls auch Ziele, wo man hinarbeiten soll. Und nicht mehr hin und her geworfen. Und jetzt vom Negativen, nicht das, sondern, geht er in Vers 15 und sagt, sondern, und ich lese nach Elberfelder, Schlachter hat er nicht treffend übersetzt, sondern lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe. Das ist das Erste, okay? Also, dass wir nicht mehr Unmündige sind, dass wir nicht mehr hin und her geworfen werden, sondern lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe. Die Wahrheit bekennen geht darum, dass die Wahrheit gesprochen wird, dass die Wahrheit gelehrt wird, dass die Wahrheit bekannt wird. Also von einem unmündigen Zustand zu einem festen Zustand und dann zu einem bekennenden Zustand. Gott lässt nicht einfach nur irgendwo auf dem Weg liegen, sondern der Wachstum muss weitergehen. Okay? Also zu einer Festigkeit, zu einer Mannesreife, dann zu einer Christusreife, dann zu einer Festigkeit dass man nicht gewackelt rumgeschaukelt werden kann und dann zu einer Bekennenden, dass man die Wahrheit bekennt. So wie Petrus es in 1. Petrus 3, Vers 15 sagt, seid aber alle Zeit bereit zu Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit standhaftem und mit Sanftmut und Ehrerbietung. Hier ist diese Festigkeit, wo Gott dich festigen möchte, dass du imstand bist, das zu verteidigen vor jedem, der Rechenschaft fordert von deinem Glauben. Also, das ist das Ziel, wohin gearbeitet werden soll. Das ist das, was gebaut werden soll. Hier siehst du also das Bauprojekt. Und 1. Korinther 3, Vers 9 haben wir auch letztes Mal erwähnt. Es zeigt uns auf, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ihr wisst auf Gottes Ackerfeld, wie Jesus dieses Gleichnis bringt mit dem Sämann. So vergleicht er das, dieses Ackerfeld, und das Saatgut ist das Wort Gottes. Also wenn wir das Ackerfeld sind, dann ist einzig und allein das Ziel ist nicht, das Ackerfeld zu ackern, hin und her und hin und her, sondern das Ziel ist, um darauf es vorzubereiten, dass man darauf sehen kann, dass das Wort Gottes da hineinfallen kann, damit Frucht entsteht. Also sowohl wie das Ackerfeld, so auch Gottes Bau zeigt klar und deutlich, dass das Projekt, was hier woran gebaut werden soll, ist der geistliche Mensch, der einzig und allein durch das Wort Gottes genährt wird. Und weil die Schrift sagt, wie in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die Jesus gesprochen hat, die Worte Gottes, die wir vor uns haben, die sind Geist und sind Leben. Das ist kein mystisches Denkgut, sondern das ist die Kraft Gottes, durch die Gott geschaffen hat. Aus diesem Grund, warum das Wort Gottes allein? Warum sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen? Es ist dieser Petrus, es sind diese Apostel, denen er das Evangelium anvertraut. Und wo es heißt in dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 12, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, auf der Lehre der Apostel. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Gemeinde gegründet war auf der Lehre der Apostel. Weil aus dem Wort Gottes Wachstum herausspringt und aus nichts anderem. Der geistliche Mensch, der geistliche Bau kann einzig und allein bestehen durch die Worte Gottes. Wie Jesus in seiner Versuchung gesagt hat, und ihr könnt euch erinnern, Jesus wurde versucht, das natürliche Brot zu essen. Er wurde versucht, Steine in Brot zu verwandeln. Und selbst bei der leiblichen Nahrung antwortet Jesus, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ihr Lieben, schätzt das Wort Gottes nicht gering. Das ist das Einzigste, was Leben schafft, was neues Leben schafft. Es gibt nichts anderes, was neues Leben schafft, als nur Gott. Und Gott schafft es, seine Absichten, sein Ziel ist es, durch das Wort. Er bräuchte es nicht so zu machen, er hat es aber so gemacht. Also, gibt es denn gar keine anderen Möglichkeiten? Der Text fordert uns auf, ich lese nochmal, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen uns selbst zu haben, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, das er baut. Dieser Text schließt das andere Gute nicht aus und das sollte da sein. Und wenn es nicht da ist, dann ist vieles andere fragwürdig. Aber wenn wir aufbauen möchten, konfrontieren wir Leute mit Gottes Wort. Führen wir sie zum Wort hin. Aus diesem Grund möchte ich nochmal ermutigen, dass das Wort Gottes reichlich in uns wohnt. Wenn wir uns versammeln, wenn wir uns treffen, wenn wir miteinander reden, dann spricht über das Wort. Packt das aus. Unterhaltet euch, was hast du gelesen? Wo liest du gerade in deiner stillen Zeit? Wo bist du dran? Also, es ist einzig und allein das Wort, was erbaut. Wisst ihr, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Konflikt hier zurückgehen, es ist der Starke, der hier ermahnt wird, der zurechtgewiesen wird, den Schwachen so aufzunehmen und ihm Gutes zu tun, das er baut. Was ist denn das Problem des Schwachen? Was ist sein Problem? Genau das, was wir in Epheser gelesen haben. Er hat Mangel an Erkenntnis über die Glaubenslehre und er hat Mangel an Erkenntnis über Christus selbst, über die Fülle des Christus, über den Reichtum in Christus. Das sind diese Dinge, warum er schwach ist. Und wenn du ihn mit allen möglichen bereicherst, das ist gut, aber er wird niemals darin wachsen. Er wird aus seinem schwachen Zustand nicht stark werden. Aus diesem Grund sagt das Wort, dass du ihm gefallen sollst zum Guten, das er baut. Also, gibt es denn wirklich nichts anderes, was den geistlichen Menschen erbaut? Ja, was dieses Ackerfeld, was man auf dieses Ackerfeld, wie es verglichen wird, nochmal in 1. Korinther 3, Vers 9, und diesen Gottesbau, kann man da nicht was anderes drauf sehen, das wächst und größer wird? Können das gute Werke sein? Können es Taten sein, die dann auch erbauend sind? Die guten Werke und Taten sind ermutigend, sind stärkend und sind notwendig, aber sie erbauen nicht. Ich gebe euch zwei Beispiele, wo anscheinend gebaut wurde durch gute Taten. Ja, wo einfach nur, das erste Beispiel ist keine gute Tat. Und das zweite werden wir sehen eigentlich auch nicht. Aber wo durch Taten tatsächlich etwas gebaut wurde. Aber was wurde gebaut? Das erste sehen wir, also ich möchte die Frage beantworten, gibt es denn nichts anderes, durch was der geistliche Mensch gebaut werden kann, als durch das Wort Gottes. Das erste Beispiel, 1. Korinther 8, Vers 10. 1. Korinther 8, Vers 10. Hier haben wir tatsächlich ein Beispiel von einem Bau, das nicht über das Wort Gottes spricht. Und wir werden gleich sehen, ob es erbaut oder nicht. 1. Korinther 8, Vers 10. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Dieses dazu ermutigt werden ist im Griechischen das gleiche Wort, dass es wird gebaut werden. Es wird erbaut werden. Also, ich lese es nach einer anderen Übersetzung, die das auch so gelassen hat. Es ist zwar ein bisschen komplizierter. Denn sieht dich, okay? Dieser eine von der Seite, er sieht dich, er hört dich nicht, er sieht dich nur, der du die Erkenntnis hast. Einer an einem Tempelmahl teilzunehmen. Also dieser Außen Stehende, er sieht dich, der du die Erkenntnis hast, an einem, diesem Mahl, wo den Götzen Sachen geweiht wurden, Fleisch geweiht wurde, was auch immer, er sieht dich da sitzen. Und jetzt sagt er, okay, diese deine Handlung, okay, du hast mit deinem Sitzen, hast du eine Botschaft weitergegeben, okay, da sitzt du mitten unter den anderen, die dem Götzen dienen, und verzehrst die Speise. Und der andere von außen, er sieht dich. Und du vermittelst eine Botschaft. Und der sagt, das baut auf. Was baut es auf? Es bauten ihm auf, wie es hier heißt, Götzenopferfleisch zu essen. Wird sein Gewissen, weil es schwach ist, nicht darüber auferbaut. Er wird tatsächlich auferbaut, aber wird der geistliche Mensch auferbaut? Wird Samen gesät in diesem Acker, das Frucht bringt? Er sagt nein. Hier hast du, wenn einfach etwas geschieht, wenn eine Person einfach nur etwas macht, ja, es ist eine Botschaft. Es baut auf, aber es baut nicht den geistlichen Menschen auf. Und wir werden sehen, wie Paulus gleich in dieser Situation, wie er handelt und wie er zu dieser Situation, wo einfach nur die Tat da wäre, noch vieles mehr hinzufügt. Also, erste Beispiel sehen wir, hier wird tatsächlich vom Aufbau geredet, aber nicht vom Aufbau des geistlichen Menschen, sondern eher vom Abbau. Ja, dass er ermutigt wird, dadurch Götzenopferfleisch zu essen und es ihm schadet, keineswegs aufbaut. Das zweite Beispiel, Galater Kapitel 2. Galater Kapitel 2 von Vers 11. Hier wird uns auch eine Situation beschrieben, wo tatsächlich etwas gebaut wurde. Und auch hier werden wir feststellen, dass es im Endeffekt nicht der geistliche Mensch ist. Galater Kapitel 2. Hier schreibt Paulus: Als aber Petrus nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Warum? Denn er war im Unrecht. Und jetzt erklärt er die Situation, warum er Petrus ermahnt hat, warum Petrus im Unrecht war. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Was macht hier Petrus? Eigentlich eine richtig gute Handlung. Petrus hat die Freimütigkeit, er ist mit den Heiden. Ja, er ist den Heiden ein Heide, er hat keine Probleme damit. Jetzt kommen aber die von Jakobus, also diejenigen, die unter der Leitung des Jakobus stehen. Und sie kommen jetzt dahin. Was macht Petrus? Er steht auf, entfernt sich von den Heiden und geht zu den Juden. Warum? Weil das für die Juden nicht korrekt wäre, dass man einfach so an einem Tisch mit den Heiden ist. Das geht nicht. Und Petrus möchte jetzt den Juden gefallen. Jetzt kommen die dazu und er geht dahin. Ist es schlecht? Wir würden doch sagen, er erfüllt genau hier Römer 12. Er geht hin und er ist diesen Schwachen ein Schwacher. Wir lesen den Text weiter. Vers 13. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen, fortgezerrt, fortgeschwemmt wurde. Als ich aber das sah, dass sie nicht richtig wandelten, ja, sie haben mit ihrem Wandel hier etwas gezeigt, nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Nach der ganzen Wahrheit des Evangeliums haben die nicht richtig gehandelt. Sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst, und das hat er gerade eben bezeugt, er war gerade eben mit den Heiden und hat mit den Heiden gegessen, er hatte keine Probleme mit irgendetwas gehabt, ja, und aus diesem Grund, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was, zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Okay, von Natur, Petrus, du und ich, wir sind Juden, wir stehen unter dem Gesetz, wir haben das Gesetz eingehalten und wir haben uns bemüht und danach gelebt. Wir sind nicht Sünder von den Heiden, okay? Doch, und jetzt kommt ein Doch, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Also wir haben in unserer Situation als Juden, die unter dem Gesetz standen, erkannt, dass der Mensch nicht gerechtfertigt wird durch dieses Leben, was wir führen, durch die Absichten, die wir haben. Ich lese Vers 16 nochmal. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Was war die Botschaft, die Petrus verkündigt hat, wo er aufgestanden ist und sich getrennt hat von den Heiden und zu den Juden gegangen ist? Was hat er mit seinem Verhalten gepredigt? Was hat er vermittelt? Und das von Vers 17 geht Paulus jetzt nochmal darauf ein und beschreibt das und macht es deutlich, was für eine Botschaft er vermittelt hat und was er gebaut hat. Vers 17. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden. Okay? Er spricht Petrus an, der jetzt gerade eben hier so gehandelt hat. Er ist der Verantwortliche für diese Situation. Und der sagt ihm, wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, also Petrus und Paulus sind eigentlich gleicher Meinung und beide wissen, dass sie allein durch Christus gerechtfertigt werden und sie suchen durch Christus gerechtfertigt zu werden, sie suchen das, sie haben das gesucht und sie sind zu Christus gekommen und haben und halten an Christus fest. Und jetzt sagt er, guck mal, wir sind von dem Gesetz, von dem, wo wir standen, sind wir zu Christus gegangen. Wir haben Christus umklammert, wir haben gesagt, hier ist die Wahrheit. Nicht hier, wo wir waren, sondern in Christus, da ist die Wahrheit. Und das ist ja, was wir bezeugt haben, Petrus. Und jetzt stellt er eine Frage, okay, wie du jetzt gehandelt hast, Petrus, wäre denn Christus ein Sündendiener? Okay? Weil du hast ja gerade eben bezeugt, es ist nicht richtig, hier mit den Heiden zu sein, hier zu essen und du hast dich zu den Juden wieder gesellt. Also bezeugst du mit anderen Worten, dass wenn einer zu Christus geht, wenn einer Christus anhängt und hier mit den Heiden ist, das ist Sünde. Und das bedeutet, dass Christus ein Sündendiener ist. Er hat dich verleitet. Er hat dich verleitet, von dem Gesetz rauszugehen und hier in Freiheit zu leben und sich mit den Heiden zu vereinen, ohne Probleme mit ihnen zu essen. Also stellst du Christus als Sündendiener hin, dass er dich zu Sünde verführt hat, weil du ja jetzt mit deiner Tat bezeugst, oh, das ist nicht richtig hier mit den Heiden, ich gehe wieder zurück zu den Juden. Also ich lese Vers 17 nochmal. Wenn wir aber, also du Petrus und ich Paulus, wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden werden, ja, weil wir jetzt die Freiheit haben mit den Heiden, wäre dann Christus ein Sündendiener? Nein, das sei ferne, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Petrus, du hast eine Botschaft vermittelt. Du hast hier gesagt, ich reiße das nieder, wo ich war, das Gesetz und die Gerechtigkeit aus dem Gesetz und ich hänge Christus an. Okay? Das ist nicht das Wahre, sagt er. Und ich hänge Christus an. Und wenn du das jetzt wieder aufbaust, dann gibst du eine Botschaft weiter, dass das hier doch nicht richtig war. Und aus diesem Grund, also zweierlei Sachen, die er hier deutlich macht. Petrus, als erstes bezeugst du, dass Jesus ein Sündendiener ist, weil er dich zu Sünde verleitet hat. Und das zweite ist, du bezeugst, dass die Rechtfertigung durch Glauben allein und die Freiheit in Christus Sünde ist und verkehrt ist. Und jetzt erklärt er das von Vers 19. Nun, wie sieht das, wie ist das in Wahrheit, wie ist das tatsächlich zu verstehen? Nun bin ich aber durch das Gesetz, ja, nicht einfach nur, dass das Gesetz verkehrt ist, nein, sondern ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Und das ist, was wir heute nochmal im Glauben aufgezeigt haben. Wie ist man durch das Gesetz dem Gesetz gestorben? Weil das Gesetz sagt, ein jeder, der sündigt, ist des Todes schuldig. Und das Gesetz sagt, es gibt Stellvertretung. Und da ist Christus. Und der stellvertretend deine Schuld annimmt. Und aus diesem Grund sagt er, durch das Gesetz erklärt das so, dass wenn einer für die Sünden gestorben ist, dann ist die Rechtfertigung geschehen. Das ist anhand des Gesetzes, und wenn einer gestorben ist, dann ist es fertig damit. Also, wie kann es sein, dass du, Petrus, aus dem Gesetz rausgekommen bist in die Freiheit? Es ist durch das Gesetz selber. Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Christus zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Das wäre das Nächste, was Petrus bezeugt hat und welche Botschaft er weitergebracht hat. Er hat die Gnade Gottes verworfen. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Merken wir, welche harte Anschuldigung hier gegen dem sozusagen Hauptapostel dargebracht werden? Nur mit seiner Handlung. Und er hat mit seiner Handlung, hat er eine Lehre aufgebaut. Aber hat er tatsächlich die Leute erbaut? Wurde der Leib Christi dadurch gebaut? Wurde der geistliche Mensch dadurch gebaut? Nein. Also wir sehen, wenn einfach nur Taten geschehen, die Taten können, die können erbauen, aber nicht den Leib Christi. Gute Taten können ermutigen, gute Taten können stärken, viel Mut und Wind in die Segel blasen, aber den geistlichen Menschen erbaut einzig und allein das Wort Gottes. Also, es gibt nichts anderes, was erbaut. Es gibt vieles, was stärkt und ermutigt und formt, aber erbauen tut das Wort Gottes allein. Und jetzt möchte ich euch ein Beispiel zeigen, wie Paulus das ausgelebt hat. Wie Paulus das ausgelebt hat. Und das werden wir im Korintherbrief sehen. Da, wo wir auch diesen einen Vers zitiert haben aus Vers 10, wo er der Gemeinde zeigt, ihr Lieben, ihr lebt in Freiheit. Römer 15 spricht den an, der stark ist, der in Freiheit lebt. Und Paulus in diesen Kapitel 8, 9 und 10, ihr könnt euch die zu Hause nochmal vorbereiten, durchlesen, wir werden das jetzt nicht machen, gibt er ein Beispiel, wie er in Freiheit lebt und wie er seine Freiheit praktiziert. Ich möchte abschließen und sagen, wir haben hier einen großen Auftrag. Einen großen Auftrag, von dem wir uns drücken möchten, den wir ungerne erfüllen möchten. Und wir sollten immer und immer wieder zum Herrn gehen und bitten und sagen, Herr, hilf mir mit diesem Auftrag gerecht zu werden. Dass wir ihn nicht einfach abwälzen, sondern ihn erfüllen. Und ich lese diese Verse noch einmal. Wir aber, die Starken, haben die Schuldigkeit, die Gebrechen der Schwachen zu tragen, ja, die Krankheiten zu tragen und nicht in Selbstgefälligkeit. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, das er baut. Das ist, was die Schwachheit, was die Krankheit wegnimmt. Wenn das Gute, was er baut, das Wort Gottes ist, da kann der Krankheit geholfen werden. Das sind die Vitamine. Das sind die Nahrstoffe, wo der Kranke aus diesem herauskommt. Lasst uns beten.